Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich. Wir fahren weiter mit dem Thema der Konflikt zwischen Fleisch und Geist, illustriert anhand des Buches Esther. Wir haben gestern Abend im Buch Esther gelesen, Kapitel 1, 1 bis 12. Da haben wir gesehen die Herrlichkeit von dem Perserkönig Ahasveros auf dem Höhepunkt seiner Macht im dritten Jahr seiner Regierung. Wir haben uns auch mit den Hintergründen beschäftigt und heute gehen wir weiter, da wo wir aufgehört haben. Und es ist mir jetzt auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass man das Buch Esther auf verschiedenen Ebenen lesen kann. Ich habe das gestern schon angedeutet, aber jetzt noch deutlicher. Wir müssen wenigstens vier verschiedene Ebenen unterscheiden. Die erste Ebene haben wir gestern etwas behandelt, das ist die geschichtliche Ebene. Also das Buch Esther, habe ich gestern erklärt, ist keine Legende, sondern ist authentische und zwar sehr genaue Geschichte. Die Archäologie konnte ja die Exaktheit und detaillierte Richtigkeit vieler Angaben im Buch Esther ausdrücklich bestätigen. Ich verweise da besonders auf das Buch von Gerhard Meyer über das Buch Esther, gerade was das Geschichtliche anbetrifft, ausgezeichnet mit den Quellen, den wissenschaftlichen Quellen, die zeigen, wie Esther erhaben ist über aller Kritik. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn man die Bibel liest in geschichtlicher Hinsicht, dann sehen wir Gott, der eben handelt in Raum und Zeit. Es ist nicht so wie im Hinduismus. Da spielen die Legenden und Mythen eine enorme Rolle. Aber man kann nicht sagen, wann ist Krishna da und da erschienen. Eben, es geht nicht um Geschichte, Raum und Zeit. Und das ist das Wichtige. Der wahre Gott ist ein Gott, der in der wirklichen Welt handelt. Mit uns wirklichen Menschen. Und darum kann man nicht genug betonen, wie wichtig die geschichtliche Exaktheit des Alten und Neuen Testaments ist. Im Zusammenhang mit dem Buch Esther sehen wir hier vorgestellt die Zeit des persischen Weltreiches. Das jüdische Volk war damals in der Zerstreuung, im ganzen Reich, das, wie wir gestern gesehen haben, von Afrika, also von Sudan, Ägypten, bis nach Indien reichte. Da war das jüdische Volk verstreut und in dieser Zeit gab es einen Plan zur größten und totalsten Judenvernichtung. Also die ganze Judenheit sollte vernichtet werden und zwar eben von Afrika bis Indien. Und wäre dieser Plan von Haman, dem Agagiter, gelungen, dann hätte das wirklich zu einer totalen Auslöschung des jüdischen Volkes geführt. Noch totaler als Hitler. Hitler wollte auch alle Juden umbringen, aber seine Reichweite war doch begrenzt. Ja? Er konnte die Juden in Südamerika nicht erreichen, die Juden in China nicht und in Indien nicht. Aber und so weiter. Aber hier wäre es wirklich gewesen, in diesem Bereich, da lebten alle Juden. Und die wollte er umbringen. Und wir sehen in diesem geschichtlichen Buch, wie Gott damals eingegriffen hat und sein irdisches Volk gerettet hatte. Man muss im Hintergrund sehen, das war Satans Plan, das Volk Israel zu vernichten, damit schließlich der Retter nicht kommen könnte. Denn aus diesem Volk kam schließlich der Messias vor 2000 Jahren. Und diese Vernichtung war eben darauf ausgerichtet, das Heil für die Welt zu verhindern, indem der Messias nicht hätte kommen können. Aber wir sehen in diesem Buch, wie Gott eingegriffen hat und die Umstände und die Geschichte in allen Details gelenkt hat, sodass Israel überleben konnte, damit der Erlöser kommen konnte. Also das ist der geschichtliche Aspekt. Und dann gibt es einen praktischen Aspekt. Wir sehen in diesem Buch Gottes Vorsehung in unserem Leben. Es ist eine Zeit, in der sich Gott verbirgt, das habe ich gestern schon erklärt, mit vielen Parallelen zur heutigen Zeit, wo viele Menschen den Eindruck haben, wo ist Gott? Und in diesem Buch wird der Name Gottes, wir wissen, nie erwähnt, um eben zu zeigen, Gott ist der verborgene Gott. Aber er handelt trotzdem, und wir sehen in dieser Situation Esthers ermutigende Treue und Mordechais Liebe zum Volk Gottes. Und wir sehen, wie also Menschen dem Herrn die Treue gehalten haben, auch in einer schwierigen Zeit, und wie sie das Grundprinzip erlebt haben von Psalm 112, Vers 4. Können wir das aufschlagen? Wichtiges Motto für das Buch Esther. Den Aufrichtigen geht Licht auf in der Finsternis. Es gab eine große Finsternis für das jüdische Volk damals. Sie standen vor dem Abgrund und Gott hat eingegriffen. Nach der Finsternis das Licht. Das war übrigens der Wahlspruch der Hugenotten. Post tenebras lux. Diese Inschrift kann man immer wieder wo sehen. Gerade vor kurzem habe ich einen Bus aus Genf gesehen. Post tenebras lux stand darauf. Würden nur die Leute alle Latein können. Und dann können wir weiter sehen einen prophetischen Aspekt. Und da ist diese große Drangsal, die Israel damals erlebt hatte im Perserreich, ein Vorgeschmack auf das, was in Jeremia 30, Vers 7 genannt wird, die Drangsal Jakobs. Israel wird in der Zukunft durch die große Drangsal, wie sie in Matthäus 24 genannt wird, gehen und werden auch bedroht werden durch eine Totalauslöschung, aber Israel wird aus der Drangsal heraus befreit werden. Und Esther versinnbildlicht hierbei den treuen Überrest Israels in der Endzeit. Stellen dazu sind zum Beispiel Jesaja 10, Vers 20, wo dieser Überrest erwähnt wird, der in der Endzeit umkehren wird, und viele andere Stellen. Haman, der große Feind der Juden, ist ein Vorläufer des Antichrists, dieses kommenden falschen Messias, der, obwohl selber Jude, das jüdische Volk hassen wird. Er wird beschrieben, zum Beispiel in Daniel 11, 36 bis 39, in 2 Thessalonicher 2 ist er der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, und in 1. Johannes 2, Vers 18 wird er erwähnt, der Antichrist kommt, und Offenbarung 13, Vers 11 und folgende beschreiben das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, der größte Esoteriker aller Zeiten, der Feuer vom Himmel herabkommen lassen kann. Das ist der Antichrist. Und Haman ist ein Vorläufer, man kann sagen, ein Vorbild, ein prophetisches Vorbild auf den Antichristen hin. Ahasveros versinnbildlicht allgemein die Nationen im Gegensatz zu Israel. Und Mordechai weist hin auf den Befreiung bringenden Messias Jesus, der schließlich kommen wird in Macht und Herrlichkeit, um das Volk Israel aus der Drangsal in die Freiheit zu führen. Und dann gibt es eben noch eine vierte Lesart, und die wird uns in diesen Tagen besonders beschäftigen. Man könnte sagen, das ist der geistliche Aspekt oder lehrmäßige Aspekt des Buches Esther. Hier finden wir nämlich eine Illustration des Konflikts zwischen Fleisch und Geist gemäß Römer und Galaterbrief. Noch ganz kurz zu dem geschichtlichen Aspekt. In der biblischen Prophetie spielt die Prophetie aus Daniel 2 und 7 eine ganz grundlegende Rolle. Da wird nämlich die Zeit der Nationen, oder genauer die Zeiten der Nationen, wie der Herr Jesus in Lukas 21 die Epoche nennt, von der Zeit Daniels bis zur Wiederkunft Christi. die wird eingeteilt in vier große Epochen. Und zwar sieht Nebukadnezar in Daniel 2 im Traum eine Statue. Das Haupt ist aus Gold und Daniel erklärt, das symbolisiert das babylonische Weltreich, damals zur Zeit von Daniel. Und dann wird erklärt, aber nach diesem babylonischen Weltreich wird eine neue Herrschaft kommen und das ist die Brust aus Silber. Das bedeutet, das medopersische Weltreich, das mit der Eroberung Babylons 539 vor Christus begann, bis zur Zeit von Alexander dem Großen. Und wir sind mit dem Buch Esther genau in dieser Epoche, also in der Epoche des Zweiten Weltreiches. Und zwar ist interessant, die Arme, auch die haben eine Bedeutung. Dieses Reich war ein Doppelreich, der Meder und der Perser. Wobei die Könige kamen immer aus dem persischen Volk. Aber diese zwei Völker, Perser und Meder, die haben zusammen dieses Weltreich gehabt. Übrigens, die Kurden gehören zu dem Volk der Meder. Und darum sind manche Kurden, die ihre Vergangenheit kennen, sehr stolz darauf, dass sie einmal eine Weltherrschaft hatten. Ja? Und vielleicht noch eine Ermutigung für die Jesiden, die jetzt auch online zuschauen. Jesiden sind eigentlich auch Kurden, sprechen auch die kurdische Sprache und auch die gehören natürlich zu diesem Volk der Meder, die einmal so die damalige Welt beherrscht haben. Aber man merkt, es gibt einen Werteabfall, Gold und dann Silber. Und das spielt eine große Rolle im Buch Esther. Nebukadnezar versinnbildlicht ja in seiner Person in herausragender Weise das babylonische Reich. Und er war ein völlig absoluter Herrscher. Der konnte so befehlen oder dann auch wieder so, einfach was er gerade wollte. Alles ging genau nach seinem Befehl. Aber im persischen Reich war das anders. Wir werden sehen, im Buch Esther spielt es eine wichtige Rolle, dass wenn ein König ein Gesetz herausgegeben hatte, konnte er es nicht mehr ändern. Und das wird sehr verhängnisvoll sein im Buch Esther. Also der König selber war unter das medisch-persische Gesetz gestellt und sogar unter seine eigenen Gesetzen. Und da sehen wir eben einen Wertunterschied hier in der Bewertung, dass dieses Reich ist ein silbernes Reich. Aber danach kommt ein drittes Reich, der Bauch und die Hüften, die Lenden, sind aus Bronze. Und das weist hin auf das nächste Weltreich. Das war das Reich von Alexander dem Großen. Und gestern haben wir uns auch noch etwas mit diesem griechischen Weltreich beschäftigt. Auch da wieder ein Wertabfall von Silber zu Bronze. Warum? Weil Alexander zwar in kürzester Zeit, in 13 Jahren, ein Weltreich auf die Beine stellen konnte von Griechenland bis nach Indien. Aber er starb 33-jährig in Babylon. Und dann kamen die Bürgerkriege, die Diadochenkriege und sein Reich wurde in vier große Splitterteile auseinandergerissen. Und damit war diese Herrlichkeit sehr kurz und darum wird das hier mit Bronze bewertet. Und dann kommen noch die Beine aus Eisen und das versinnbildlicht das römische Reich, das dann auf das Reich von Alexander folgte. Und die letzten Reste des Alexanderreiches wurden beseitigt in der Schlacht von Actium, 31 vor Christus. Und damit war Rom ganz klar Weltherrscher. Und diese Beine aus Eisen, die weisen hin auf die Stärke der Legionen. Die römischen Legionen waren durch Jahrhunderte so stark, Wer sich dem Willen Roms widersetzte, wurde brutal zermalmt und vernichtet. Und dieses Reich konnte sich ausdehnen und weiter ausdehnen und noch weiter ausdehnen. Und die große Basis dieses Reiches war eben die Stärke der römischen Armee. Darum hier das Eisen. Und wir sehen, das ist auch der längste Teil von einem Körper. Und das römische Reich ging durch die Geschichte voran. Gut, man kann sagen, 476 kam es zum Untergang des Weströmischen Reiches, aber das Oströmische Reich ging weiter. Gut, man kann sagen, 1453 fiel dann das Oströmische Reich unter dem Ansturm der Türken. Darauf sind die Türken heute noch stolz. Aber schon lange vorher, um 800, hatte der Kaiser Karl der Große das Weströmische Reich wieder rehabilitiert. Unter dem Namen das Heilige Römische Reich. Und das ging weiter. Und das ging, man nannte es später das Heilige Römische Reich, deutsche Nation. Und zwar, weil eben typischerweise deutsche Kaiser waren in dem Römischen Reich. Und das ging bis 1806, als dann der letzte seine Krone eigenständig ablegte, das war Franz. Und ja, dann war ein geschichtlich kleiner Unterbruch. Kein römisches Reich mehr, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem Winston Churchill in Zürich den Vortrag gehalten hatte und gesagt hatte, lasst Europa aufstehen, begann sich Europa wieder zu vereinigen. Und darauf weisen ganz besonders dann die Füße hin, aus Eisen und Ton, das ist das Europäische Reich ab 1946 bis heute und noch bis in die Zukunft, bis in die Zeit des Antichristen. Wenn dann der Diktator schließlich kommen wird, das Tier aus dem Meer, in Offenbarung 13,1, der Freund des Antichristen. Und dann wird es zum Ende kommen mit diesem Reich bei der Wiederkunft von Jesus Christus. Ja, so sehen wir also ein gewaltiges prophetisches Panorama in diesen vier Weltreichen. Und jetzt mit dem Buch Esther sind wir eben in der Phase 2, der Brust aus Silber. Übrigens, wenn ich schon erklärt habe, die zwei Arme haben eine Bedeutung, die zwei Beine auch. Denn das Römische Reich war geteilt in ein Ost- und ein Weströmisches Reich. Ja. Also wirklich alles im Detail hat seine Bedeutung. Und diese Teilung war eigentlich schon viel früher abgezeichnet, nicht erst seitdem man ganz klar zwischen Ost- und West-Rom unterschieden hatte, sondern die Sprachgrenze hat von alters her die Teilung vorgezeichnet. Im Osten sprach man nicht Lateinisch, sondern Griechisch. Und im Westen sprach man Lateinisch. Ja, also das war jetzt so ein kleiner Ausblick, um das Prophetische anzuschauen. Aber wir wollen uns jetzt beschäftigen mit diesem geistlichen Aspekt, wie das Buch Esther den Konflikt zwischen Fleisch und Geist illustriert. Und um das zu verstehen, müssen wir die Personen und ihre Darsteller kennen. Und das ist einfach jetzt mal eine Behauptung. Man kann das wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen und wird das vielleicht auch etwas seltsam finden. Aber ich habe gesagt, nachher machen wir den Test. Die Auslegung muss am Schluss aufgehen. Und ich verspreche, sie geht auf. Also, wir haben Esther 1, 1 bis 12 gelesen, wie Ahasveros auf seinem Thron sitzt im dritten Jahr und ein Riesenfest veranstaltet, das 180 Tage dauert, ein halbes Jahr. Er zeigt seinen ganzen Reichtum und gibt ein Zusatzfest für das Volk. Alle dürfen gratis verpflegt werden bei ihm. Und auf dem Höhepunkt dieser Feierlichkeit ruft er die Königin Vasti, damit sie ihre Schönheit den Völkern zeigen würde. Und wir haben gesehen, Vasthi hat sich geweigert. Ich komme nicht. Und das hat eine riesige Krise ausgelöst. Übrigens noch zu Vasthi. Der Name ist natürlich persisch und heißt auf Deutsch übersetzt Geliebte oder Beste. Und das ist offensichtlich nicht ihr eigentlicher Name. In der Geschichte ist sie nämlich bekannt als Amestris. Amestris. Und darum haben dann schon manche gesagt, ja, das Buch Esther sei gar nicht geschichtlich. Da wird von Vasthi gesprochen und nicht von Amestris. Aber es ist ja so, dass Herrscher oft mehrere Namen getragen haben. Und das ist etwas ganz Vertrautes, dass man eben in den Inschriften verschiedene Namen von einer Person findet. Und in der Bibel findet man den einen Namen und dann oft in der Geschichte den anderen Namen. Und wie bringt man das zusammen? Ja, man muss wissen, dass eben beide Namen üblich waren. Und Vasthi ist offensichtlich eben eine große Bezeichnung für diese schöne Königin, die Geliebte, die Beste. Aber sie weigert sich, ihre Schönheit zu zeigen. Und wir haben gesehen, Ahasveros wird zornig, wütend. Vers 12 am Schluss. Da erzürnte der König sehr und sein Zorn entbrannte in ihm. Der Zorn von Ahasveros wird noch weiter ein Thema sein im Buch. Und interessant, außerbiblisch ist dieser König bekannt für seine Zornmütigkeit. Also auch das wieder ein Hinweis, wie genau das Buch Esther eben die Tatsachen beschreibt. Und wir haben übrigens auch gesehen, da bei diesen Feierlichkeiten floss ziemlich viel Alkohol. Und wir haben auch gelesen, wie der König da vom Wein fröhlich war, Vers 10. Und aus der Geschichte wissen wir, dass besonders das Persische Reich ein echtes Alkoholproblem hatte. Und der Alkohol wird noch weiter in diesem Buch eine Rolle spielen, eine tragische, schlimme Rolle. Aber das war so in der außerbiblischen Geschichte bekannt und es war eben, wird auch so beschrieben im Buch Esther. Jetzt lese ich mal weiter in Esther 1, Abvers 13. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden. Denn so wurden die Angelegenheiten des Königs vor allen Gesetz- und Rechtskundigen behandelt. Und die nächsten bei ihm waren Karschna, Sheta, Admatta, Tarsis, Meres, Marsna, Memukan. Das sind natürlich alles persische Namen im Text des hebräischen Buches Esther. Übrigens, es gibt kein anderes Buch im Alten Testament, das so viele persische Fremdwörter enthält. Wie, also nicht nur Namen, sondern eben auch im Vokabular Fremdwörter, die altpersisch sind. Also es gibt kein Buch, das so viele enthält wie das Buch Esther. Das Buch Daniel enthält auch, weil Daniel eben nicht nur in der babylonischen Zeit, sondern auch in der persischen Zeit von Bedeutung war. Und das findet man in der Sprache des Buches Daniel, altpersische Wörter. Und eben hier auch. Die sieben Fürsten von Persien und Medien, die das Angesicht des Königs sahen, die den ersten Sitz im Königreich hatten. Was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasthi zu tun? Dafür, dass sie das Wort des Königs Ahasveros durch die Hofbeamten nicht befolgt hat. Da sprach Memukan vor dem König und den Fürsten. Nicht an dem König allein hat sich die Königin Vasthi vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Landschaften des Königs Ahasveros wohnen. Denn das Verhalten der Königin wird zu allen Frauen hinausdringen. Also bis nach Indien und bis nach Afrika. So dass ihre Männer verächtlich sein werden in ihren Augen, indem sie sagen werden, der König Ahasveros befahl, die Königin Vasthi vor ihn zu bringen, aber sie kam nicht. Und an diesem Tag schon werden die Fürstinnen von Persien und Medien, die das Verhalten der Königin erfahren haben, davon reden, zu allen Fürsten des Königs. Und es wird Verachtung und Zorn geben. Wenn es der König für gut hält, so gehe ein königliches Wort von ihm aus und werde geschrieben in die Gesetze der Perser und Meder, damit es nicht vergehe, nämlich dass Vasti nicht mehr vor dem König Ahasverus komme und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gebe, die besser ist als sie. Ja, merkt man das Wortspiel, Vasti die Bessere, die Beste, ja? Und jetzt soll eine kommen, die besser ist als die Beste. Die besser ist als sie. Und wird man den Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich hören, denn es ist groß, so werden alle Frauen ihren Männern Ehre geben, vom Größten bis zum Kleinsten. Und das Wort gefiel dem König und den Fürsten, und der König tat nach dem Wort Memukans. Und er sandte Briefe in alle Landschaften des Königs, in jede Landschaft, in ihrer Schrift und an jedes Volk in seiner Sprache, dass der Mann Herr in seinem Haus sei und in der Sprache seines Volkes reden solle. Bis dahin. Ein paar Bemerkungen zu Details. Hier spricht der König zu den Weisen und von ihnen heißt es, die sich auf die Zeiten verstanden. Also das waren Leute, die die Zeitverhältnisse analysieren und einschätzen konnten. Aber natürlich aus ihrer heidnischen Perspektive, ja? Und so gibt es auch in unserer Gesellschaft Analysten, die versuchen, so die Zeitströmungen und die Trends herauszuspüren. Und gerade Trends, die eben begonnen haben, um zu sehen, was könnte sich im Weiteren zu einem Megatrend entwickeln. Das ist natürlich für Reklame sehr wichtig, weil Firmen müssen das Angebot bereitstellen, sobald dann die Nachfrage kommen wird. Und wenn man eben nicht früh genug mit dem Angebot kommt, ja, dann sind keine Impfungen, dann sind keine Produkte da auf dem Markt, die man dann braucht, ja. Und so sind diese Leute sehr wichtig. Aber ich möchte dazu einen Kontrast aufzeigen zu 1. Chroniker 12, 33. Da gab es Analysten im Heer von König David. Und zwar, im Zusammenhang wird seine Armee beschrieben, in 12, Vers 33 heißt es, und von den Kindern Issachar, Männer, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. Ihre Häupter 200 und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Ja, und jetzt sehen wir, das waren Leute, Männer aus dem Stamm Issachar, die hatten Einsicht in die Zeiten. Die Elberfelder hat hier eine Fußnote, das heißt ein richtiges Urteil in der Erwägung der Zeitverhältnisse. Aber aus geistlicher Sicht, denn sie hatten die Bibel als Grundlage. Und so ist es ganz, ganz wichtig, dass auch in der Gemeinde heute, dass da in der geistlichen Armee der Gemeinde Leute da sind, die Einsicht haben in die Beurteilung der Zeitverhältnisse, um zu wissen, wie muss das Volk Gottes handeln da und da. Das ist ganz wesentlich. Wir leben in einer chaotischen Zeit, in der wir tausend verschiedene Stimmen hören und die Leute werden konfus und kommen durcheinander. Und dann sagt ein Spezialist da wieder etwas, ein anderer Spezialist da etwas und die WHO sagt da etwas und die Leute wissen nicht mehr, wem sollen wir glauben. Und eben die Dinge beurteilen aber durch das Wort Gottes und gegründet auf das prophetische Wort. In einer gesunden Auslegung, das ist so, so wichtig. Und wir leben heute in der Endzeit. In 2. Timotheus 3 wird gesprochen über die letzten Tage. Und Paulus sagt zu Timotheus: Dies wisse aber, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten, oder man kann auch übersetzen, gefährliche Zeiten sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein. Und da kommt eine ganze weitere Liste von moralischen Eigenschaften. Und das erste ist eigenliebig. Und einer der größten Megatrends in der heutigen Gesellschaft ist Selbstverliebtheit. Man kann auch sagen Narzissmus, wie man will. Das ist ein Megatrend, eigenliebig. Aber eben, man muss diese Dinge beurteilen anhand des Wortes Gottes. Warum ist das wichtig? Männer, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. Zu sehen, wo müssen wir ganz besonders aufpassen in der heutigen Zeit und wo müssen wir eben reagieren und auf geistliche Weise handeln, sodass wir ein gutes Zeugnis sein können in dieser Welt. Ja, das also nur ganz kurz zu diesen Weisen von Ahasveros, Vers 13. Und da möchte ich noch hinweisen, in Vers 14 werden da 7 Fürsten von Persien und Medien erwähnt, die das Angesicht des Königs sahen. Also die standen typischerweise vor dem König, vor seinem Thron, 7 Männer. Und jetzt möchte ich aufschlagen, Offenbarung 8. Vers 1 und 2. Und als es, das Lamm Gottes, Jesus Christus, das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel. Etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen. Und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Also hier erfahren wir, dass im Himmel, im Allerheiligsten, vor Gottes Thron, der Bundeslade, und Gott thront zwischen den Cherubim, Psalm 80, dass da 7 Engel stehen. Und was wir hier sehen, ist eigentlich nichts anderes als eine Kopie, eine Imitation, eine heidnische Imitation. Und das ist etwas, was wir dauernd erleben. Das ist sehr wichtig. Einmal hat eine Frau mir gesagt, ich bin ganz durcheinander gekommen, eine Christin. Ich war auf einer Ägyptenreise und da haben wir diese Tempel angeschaut. Und da waren so viele Parallelen zur Stiftshütte in der Bibel. Und ich war auch zum Salomo-Tempel in Jerusalem. Und woher kommt das? Und die ganz einfache, säkulare Antwort ist, natürlich, die Israeliten haben alles kopiert. Ja, die Juden haben einfach das übernommen aus dem Heidentum. Die Sache ist aber ein bisschen komplizierter. Diese Parallelen, die könnte ich auch zeigen in Kambodscha. Also wenn wir mal zusammen nach Siem Reap gehen würden, dann würde ich dort die Tempelanlagen zeigen. Und zwar uralte Tempelanlagen. Und genau diese Parallelen hat man da auch. Und Parallelen zum Hesekiel-Tempel und so weiter. Ja, wie geht das? Woher kommt das? Haben die Juden den Kambodschanern abgeschaut? Und übrigens, man muss nicht nach Kambodscha gehen, man kann auch nach Indien gehen. Dort genauso. Einmal mit einem, das war in Malaysia, war ich im Museum, mit einem jungen Inder. Und der war ein Brahmane und war früher Hindu-Priester, ist zum Glauben gekommen. Und er sagt mir, das hat ihn auch so erstaunt, diese Parallelen. Ganz, ganz viele Parallelen zur Stiftshütte, die er da jetzt aus der Bibel kennt, aber das hat er alles in den Hindu-Tempels auch so ähnlich gehabt. Und ich habe ihm erklärt, es ist so. Die Bibel macht klar, im Himmel gibt es einen Tempel. Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel in Jerusalem und schon davor die Stiftshütte sollte nach den biblischen Angaben, 2. Mose 25 und Hebräer 8, ein Abbild sein von dem Himmlischen. Ein Stück Himmel auf Erden. Und nun, die Bibel erklärt, dass der Satan sein wollte wie Gott. Und darum kopiert er alles zu seiner Ehre. Und darum hat er eben in den Religionen weltweit, hat er inspiriert, diese Dinge zu kopieren. Und überall findet man Kopien. Weltweit. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann sieht man immer noch mehr Kopien. Ja, und das ist etwas sehr Wichtiges, gerade eben für Christen, die in solchen Kulturen leben, um das zu verstehen. Das war mir auch in Thailand sehr wichtig, den Christen dort diese Zusammenhänge zu erklären. Ich mag mich noch erinnern, wie dann mein Übersetzer mir einmal gesagt hat, es ist alles Kopie, 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 Kopie. Ja, es ist alles Kopie. Und eben hier haben wir das auch. Und übrigens, diese sieben Familien, Fürstenfamilien, die waren ganz wichtig. Denn es gab ein persisches Gesetz, der König muss unbedingt aus diesen Familien eine Frau heiraten. Und darum diese Vashti, die war natürlich als Hauptfrau aus diesen sieben Familien. Ja? Aber jetzt geht es darum, dass Vashti abgesetzt wird und eine andere ihren Platz als Königin bekäme. Interessant ist übrigens, dass Amestris ab 479 verlieren sich ihre Spuren in der Geschichte. Sie verschwindet. Und wann kam die neue Königin? Wir haben gesehen, erst im 7. Jahr, Kapitel 2, Vers 16. Und da kommen wir ins Jahr 479. Und ab dort verschwindet die in der Geschichte. Ja, also jetzt Vers 15 und folgende noch ein paar Details. Und zwar haben wir gesehen, diesen Beratern ist es ganz wichtig, dass der Mann das Haupt ist in der Familie. Nicht nur im Königshaus, sondern im ganzen Reich. Das ist nicht interessant. Die Schweiz, die ein so christliches Land war, dass man ein Wappen hat mit dem Kreuz, das effektiv einen Bezug hat zum Kreuz von Golgatha. Ja? Und eine wunderbare Landeshymne hat. Diese Schweiz hat auch eben eine christliche Vergangenheit, aber das ist noch nicht so lange her, dass man das ganz klar abgeschafft hat. Der Mann ist nicht mehr das Haupt in der Familie, in der Ehe. Aber diese Heiden, für die war das ganz klar, das muss so sein. Die hatten keine Bibel, aber die wussten diese Dinge noch. Ja? Das ist also sehr interessant, wie im Heidentum gewisse Dinge bekannt sind, die eigentlich auf die Schöpfungsordnung zurückgehen, die sie aber, obwohl sie von dem Schöpfer Gott weggekommen sind, immer noch festgehalten haben. Das hat mich auch sehr beeindruckt in Indien. Immer wenn ich auf Reisen war, habe ich viel gefragt. Und zwar habe ich immer gedacht, immer wieder denke ich an diesen Politiker in Amerika, der hat mal gefragt, warum haben Sie ein solches Allgemeinwissen? Und dann hat er gesagt, ich habe mich nicht geschämt zu fragen. Und es lohnt sich, fragen. Und dann erfährt man eben Dinge, die Leute einem sonst nicht erzählen würden. Und da bekam ich heraus, dass es eigentlich bei den meisten Hindus so ist, dass sie überzeugt sind, dass man in der Ehe als Mann und Frau einander treu sein muss. Dass nicht alle danach leben, das ist etwas anderes. Aber es ist für sie völlig klar. Es ist für sie auch völlig klar, man darf nicht unverheiratet zusammenwohnen. Woher wissen die das? Die haben im Hinduismus keine Bibel. Und die kennen nicht die 10 Gebote. Und trotzdem sind diese Dinge für sie klar. Und auch eben, dass eine Ehe ist von Mann und Frau. Das ist dort auch klar. Also im Heidentum, aber eben immer noch zurückgehend auf die Schöpfungsordnung, sind viele Dinge klar. Und wir sind heute in Europa so weit vom Christentum entfernt, dass man sogar sagen muss, und nicht nur vom Christentum, sondern sogar von der Schöpfungsordnung, die im Heidentum weitgehend bekannt ist, auch entfernt. Ja, also so viel zu dem. Und dann noch ein Detail. In Vers 20 sagen sie, so werden alle Frauen ihren Männern Ehre geben. Das ist etwas, was das Neue Testament auch lehrt, zum Beispiel Epheser 5, 22, dass die Frau den Mann achten soll. Aber was hier fehlt, wir hätten noch sagen müssen, und die Männer sollen ihre Frauen lieben. Und nicht nur das, denn Epheser 5 sagt eben zuerst die Männer ehren, aber dann sagt dieser Text 5,25, die Männer sollen die Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selber hingegeben hat in den Tod. Dann vermeidet man nämlich, dass Diktatoren entstehen und Tyrannen in der Familie. Ja? Das, was so viele als hässlich empfinden im Patriarchat, ja? Diktatoren. Aber das ist nicht das biblische Bild, sondern eben, dass da eine gegenseitige Achtung, aber auch eine Liebe ist. Und das wird beim Mann noch stärker betont, weil bei der Frau es naturgemäß eher von allein kommt. Es gibt auch dort Ermahnungen, die Männer zu lieben, Titus 2. Aber beim Mann mehr. Und das ist dann eben das wichtige Gleichgewicht, das zu einer gesunden Ehe führt. Und hier wird einfach betont, die Pflicht der Frau dem Mann gegenüber. Aber wichtig ist, das Wort Mann hier ist Baal. Das ist eigentlich das hebräische Wort für Ehemann. Und Baal, ja, das ist ein Götzenname, natürlich, aber das heißt einfach Herr auf Hebräisch. Und das ist auch in der Bibel das normale Wort für Ehemann. Und wenn Sarah von ihrem Mann als ihrem Herr spricht, in 1. Mose, ich kann die Stelle schnell angeben, sie glaubt nicht, dass sie in ihrem Alter von 90 Jahren noch schwanger werden soll. 19, Vers 12, und Sarah lachte in ihrem Innern und sprach, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich Lust empfinden. Und mein Herr ist ja alt, Baali, mein Ehemann. Aber das ist korrekt übersetzt mit mein Herr. Und im Neuen Testament wird ja von Sarah löblich gesagt, dass sie ihren Mann Herr genannt hatte. Das steckt einfach schon in der hebräischen Sprache. Also auch heute ist es ganz normal, jede auch feministische Israelin, wenn sie von ihrem Ehemann spricht, dann sagt sie Baali. Ja, muss man zuerst noch die Sprache kaputt machen. Aber da ist man ja voll dran, nicht wahr? Ja, und dann noch ein Detail. In Vers 22 wird dann verordnet in diesem Gesetz, das ins ganze Reich von Afrika bis nach Indien verbreitet wird. Da wird gesagt, dass jeder Mann Herr in seinem Haus sei. Der Mann soll das Haupt sein, gemäß 1. Korinther 11, Epheser 5. Und in der Sprache seines Volkes reden solle. Was bedeutet das? Ist ein bisschen kompliziert formuliert. Das heißt nichts anderes, dass die Vatersprache gelte. Nicht die Muttersprache. Also der Vater soll seine Sprache zu Hause sprechen, dass die Kinder seine Sprache lernen. Das war die Verordnung, die da gegeben wurde. Jetzt machen wir eine Pause, damit unsere Köpfe nicht beginnen zu rauchen, denn in dem nächsten Teil, da gehen wir wirklich voll in die Materie.